Der Freitag, die Wochenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Freitag-Podcasts, auch dieses Mal mit einem Gespräch, das Sie eigentlich an unserem Stand auf der Leipziger Buchmesse hätten hören sollen. Die Messe wurde bekanntlich abgesagt, trotzdem haben sich Freitag-Redakteurinnen und Redakteure auf den Weg gemacht, um möglichst viele der Gespräche zu führen. So wie das nun folgende zwischen Sebastian Puschner, dem stellvertretenden Chefredakteur des Freitag, und Katja Kipping, der Parteivorsitzenden der Linkspartei. Noch ein kleiner Hinweis dazu, das Gespräch wurde am 13. März aufgezeichnet und einige der Aussagen zur Corona-Krise muss man genau vor diesem Hintergrund betrachten. Im Rahmen der Buchmesse hatten wir außerdem noch ein Probeabo für Sie. Das gibt es natürlich weiterhin unter freitag.de/probe. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie in Zukunft keines unserer Gespräche mehr verpassen oder all die anderen Gespräche nachhören wollen, dann können Sie den Freitag-Podcast auch abonnieren bei Apple Podcasts, Spotify oder über einen Podcatcher Ihrer Wahl. Jetzt aber viel Spaß mit dem Gespräch.
Guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann Sie diesen Podcast unserer Wochenzeitung Der Freitag angeklickt haben. Mein Name ist Sebastian Puschner. Ich arbeite beim Freitag, mache dort eine Zeitung oder Podcasts wie diesen mit der Buchautorin und Parteivorsitzenden der Linken, Katja Kipping. Und ich beginne dieses Gespräch mal, wie ich es schon immer beginnen wollte, nämlich wie Thilo Jung in seinem YouTube-Format Jung und Naiv. Frau Kipping, wo sind wir hier?
Wir sind hier im Bundestag in meinem Büro.
Und wenn ich meinen Blick nach rechts drehe, dann sehe ich da drei Bücher in einem Regal stehen. Drei Bücher, die Sie geschrieben haben. Das aktuellste, Neue linke Mehrheiten, eine Einladung. Über das werden wir reden. Aber eigentlich würden wir ja gar nicht hier in Ihrem Büro im Bundestag in Berlin sitzen, sondern eigentlich würden wir in Leipzig sitzen. Sie sind Dresdnerin, aber Sie kennen Leipzig gut. Was heißt die Absage der Buchmesse so für Leipzig?
Also ich glaube, zum einen ist es ein großer Verlust für viele, die sich drauf gefreut haben. Ich hatte mich ja auch nicht nur auf die Veranstaltung gefreut, sondern hat mich schon mit Freundinnen verabredet und. Das ist alles bedauerlich, aber wen es wirklich hart trifft, sind jetzt neben den Verlagen, glaube ich, vor allen Dingen so Kleinstunternehmen, die halt davon leben, dass die Großevents wie Messen, wie Festivals aufbauen. Das sind ja auch in der Regel oft Unternehmer, die da entweder was aufbauen oder also so, die im Kreativbereich tätig sind. Für die ist jetzt die Absage der Buchmesse und generell die Absage von allen größeren Ereignissen ein wirkliches existenzielles Problem. Und ich glaube, da kann man nicht mit den klassischen Maßnahmen, die man sonst so als Sozialpolitik im Köcher hat, nur reagieren. Hier müssen wir über ganz neue Wege nachdenken. Denn wenn ich das noch sagen darf, also weil wir hier so viel über Corona reden, man muss damit rechnen, dass sich das über ein paar Monate zieht. Und das heißt, es wird sich womöglich auch über den Sommer ziehen. Und das heißt, dass ein Unternehmen, was nicht ein dickes, fettes Finanzpolster hat, echt existenziell bedroht ist. Deswegen habe ich die Idee von einem Pandemieüberbrückungsgeld ins Gespräch gebracht, wo man diese ganzen bürokratischen Anforderungen von Hartz IV, dass man erst sein ganzes Aufgespartes aufbrauchen muss, sein gesamter Altersvorsorge aufbrauchen muss, bevor man soziale Unterstützung bekommt, das können wir uns in Zeiten von Corona nicht leisten.
Eine vielleicht so ein bisschen tröstliche Sache, wenn wir jetzt alle womöglich in Quarantäne gehen, im Homeoffice arbeiten, die es sich leisten können zumindest, ist, dass man Zeit hat, Zeit zum Lesen zum Beispiel von Neue linke Mehrheiten, eine Einladung, erschien im Argument Verlag. Aber ich möchte erstmal, bevor wir übers Lesen reden, übers Schreiben reden. Sie schreiben gern. Wann schreiben Sie? Wann nehmen Sie sich die Zeit? Wo nehmen Sie sich die Zeit dafür her? Wie lang und wo haben Sie dieses Buch geschrieben und für wen?
Ja, ich schreibe gern. Das ist für mich auch eine Form, mein Nachdenken, mein Überlegen zu verdichten. Meistens ist es so, bevor ich mich hinsetze und schreibe, sind schon viele Sachen entstanden, entweder im Gespräch mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern, mit meinem Team. Ich denke ganz viel über Texte nach, wenn ich schwimmen gehe, was ich machen muss, da ich sonst zu viel rumsitze auf Arbeit, dann steht viel und dann ist der Moment, wo ich dann am Laptop sitze und losschreibe, da ist dann schon ganz viel vorher entstanden und auch schon in Diskussionen mit anderen entstanden wurden. Ich habe es im Buch wie folgt geschrieben, das ist so in Nachdenkpausen entstanden, aber die Idee und alles ist im laufenden Prozess, bei jeder politischen Debatte, für jede Talkshow, auf die ich mich vorbereite, verdichtet sich was und manchmal habe ich dann Glück und es mündet in ein Buch.
Sie stellen diesem Buch ein Zitat voran oder beziehungsweise ganz am Anfang kommt ein Zitat, das begegnet mir dieser Tage häufiger, zum Beispiel auch im Buch der Freitag-Autorin Katrin Hartmann, mit der hätte ich auch in Leipzig gesprochen, werde jetzt auch auf anderem Wege noch mit ihr sprechen für diesen Podcast her. Katrin Hartmann hat das Buch Grüner wird's nicht, ich habe es hier vor mir liegen, veröffentlicht und da geht's los mit dem Zitat: Die Krise besteht gerade in der Tatsache, dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann. In diesem Interregnum kommt es zu den unterschiedlichsten Krankheitserscheinungen. Das ist
Antonio Gramsci. Das wird ja oft dann zusammengefasst, dass das eher den Begriff Zeit der Monster geprägt hat. Inzwischen wissen wir, dass das wahrscheinlich eher ein Übersetzungsfehler ist oder eine Zuschreibung ist, aber wie das so ist, wenn einmal sich was festgesetzt hat in den Köpfen. Und mit Gramsci hatte ich schon länger zu tun, bin ja Teil einer Dialektikgruppe von feministischen Marxistinnen oder marxistischen Feministinnen, die sich regelmäßig mit Frigga Haug im Austausch befinden und wir haben uns viel mit Gramsci beschäftigt und auf ihn bin ich zurückgekommen für dieses Buch, weil mir eins aufgefallen ist, also man kann ja historische Abschnitte jetzt nicht gleichsetzen, aber es gibt vielleicht ein paar Parallelen zu den 20er Jahren dieses Jahrhunderts und den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, nämlich dass es große gesellschaftliche Umbrüche gibt.
Jetzt hat ja Gramsci mit dem Monster, auch wenn er selber die Terminologie nicht so verwendet hat, wahrscheinlich eher nicht eine Pandemie vor Augen gehabt, aber wenn wir mal, bevor wir auf die tatsächlichen Umbrüche und vielleicht die Parallelen zwischen dem vergangenen und dem aktuellen Jahrhundert eingehen, darüber sprechen. Wie ist so Ihre Stimmung? Diese Corona-Pandemie gerade so, also da denkt man ja erstmal dran, wenn man so das Wort Monster hört, überwiegt bei Ihnen so das Apokalyptische, Pessimistische, die Angst, dass das Schlechteste im Menschen hervortritt? Oder ist da auch wie so ein kleiner leichter Optimismus, weil ja jetzt auch vieles irgendwie heruntergefahren wird, weil wir womöglich weniger arbeiten können? Vielleicht, so hat es mir ein Kollege beim Freitag die Tage gesagt, vielleicht ja auch erkennen, dass wir auch mit damit weniger zu arbeiten eigentlich auch so vielleicht ganz gut fahren. Was überwiegt bei Ihnen?
Ich würde das, was auf uns zukommt, jetzt nicht verharmlosen. Und das ist vielleicht doch nochmal echt unterschiedlich, aus was für einer Situation man das herausmacht. Wenn man jetzt eine Tätigkeit hat, die man zur Not auch sehr viel auf Homeoffice umstellen kann und das Kind nebenbei zu Hause betreuen kann, ist man in einer anderen Situation, als wenn man alleinerziehend ist, im Gesundheitsbereich arbeitet, wo irgendwie der Mundschutz ausgeht und man außerdem jetzt ein Kind hat, wo die Schule geschlossen ist. Ja, also das, glaube ich, wird noch sehr ungleich verteilt sein, die Lasten von Corona. Tatsache ist, oder was meine Einstellung ist, ich glaube, in solchen Zeiten, gerade wenn ganz viele Gewohnheiten auf dem Prüfstand stehen, dann entscheidet sich auch der Charakter einer Gesellschaft. Und ich würde sagen, jetzt entscheidet sich, ob in unserer Gesellschaft hierzulande eher das gelebte Solidarität, Achtsamkeit füreinander Dasein dominiert oder ob am Ende kaltherziger Egoismus dominiert. Und kann ich sagen, wir sind alle gefragt, alles zu tun, damit eher die gelebte Solidarität dominiert.
Sie skizzieren so drei Szenarien, drei Möglichkeiten, die in diesen Zeiten des Umbruchs so sich abzeichnen. Das erste, also in dem Buch, in Neue Linke Mehrheiten eine Einladung, das eine ist der autoritäre Kapitalismus, der noch autoritäre Kapitalismus, den lassen wir jetzt mal beiseite und überlassen das der Lektüre des Buches der Hörerinnen und Hörer. Dann gibt es als zweite Option den alten Neoliberalismus mit ein bisschen ökologischer Modernisierung. Und wenn man das jetzt mal auf die Politik und das Parteiensystem und so Koalition und so weiter umlegen, dann spricht ja aus diesem Buch heraus, das ist so das, was gemeinhin unter der schwarz-grünen oder vielleicht grün-schwarzen Perspektive so verstanden wird. Richtig?
Ja. Ich wollte bewusst nicht gleich mit Farbspielen einsteigen, weil das machen ja Politiker und Medien immer. Ich glaube, die Menschen im Alltag reden ein bisschen anders. Deswegen habe ich jetzt mal geschaut, was gibt es generell für mögliche Pfade. Und ja, ein modernisierter Neoliberalismus würde hier, also in Frankreich steht, glaube ich, Macron dafür. Hierzulande oder auch in Österreich ist das halt schwarz-grün. Da werden viele bestimmt sagen, naja, ist das kleinere Übel. Ich sage aber, das Problem ist, dass dieser politische Ansatz an den Wurzeln all der Krisen, die deutlich werden, nicht ansetzt und deswegen diese Krisen auch nicht entschärfen wird Und wenn sich das so fortsetzt mit den Krisen, spielt das eher den Rechten in die Hände. Und deswegen sage ich halt, das kann nicht die Lösung sein, der modernisierte Neoliberalismus. Deswegen, so schwer das wird, muss man sich halt auf dem Weg machen zu einer weiteren Option. Manche nennen die dann sozialökologischer Umbau. Ich nenne die im Buch sozialökonomische Wende, weil ich glaube, es braucht auch ein wirtschaftliches Umsteuern. Aber auf jeden Fall brauchen wir diese Alternative.
Wir kommen gleich zum sozialökologischen, zur sozialökologischen Transformation. Jetzt muss ich aber doch noch mal kurz ein bisschen beim Neoliberalismus bleiben. Sie beschreiben ja selbst, dass ein durchaus gewichtiger Teil des medialpolitischen Komplexes, so heißt es im Buch, diese Option so, ne, wir machen so ein bisschen ökologische Modernisierung und irgendwie schwarz-grün, das passt da auch ganz gut, kommt ja vielleicht auch so eine stabile parlamentarische Mehrheit bei raus, dass das sehr, 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 ja, also, dass sich viele damit irgendwie ganz wohl fühlen. Sie zitieren zum Beispiel als Teil dieses Komplexes vielleicht Peter Unfried, den Chefreporter der Taz, oder den Soziologen Armin Nassee, die so diesem Bündnis so ein bisschen eben versuchen, den Weg zu bereiten. Warum ist das so? Warum klammern sich die Leute an diese, wie sie ja sagen, absolut nicht ausreichende Option?
Ich glaube, für viele ist es erstmal generell die Frage, was folgt auf die GroKo, weil irgendwie, dass die fertig ist und nicht weitergeht, ist offensichtlich. Und dann ist das Naheliegendste, okay, was macht man? Okay, versucht man halt die Akteure neu zusammenzubringen. Ich glaube, dass das jetzt, dass dann bei Schwarz, dass halt die GroKo ersetzt werden soll, das Schwarz-Grün hat auch ein bisschen was mit dem Aufwind der Klimabewegung. Okay, kommt halt die SPD weg, nimmt man dann die Grünen dazu. Ich will nochmal ausführen, warum ich über tiefen Überzeugung bin, ist, dass die Probleme nicht löst. Dass es beim Klima einen Kipppunkt gibt, ist unbestritten. So, ne? Der Meeresspiegel steigt und irgendwann, wenn alle Gletscher geschmolzen sind, kannst du so viel CO2 einsparen, wie du willst. Du kriegst sie nicht mehr vereist. Beim Sozialen kann es aber solche Kipppunkte auch geben. Die kann man halt nicht so einfach messen wie das Steigen des Meeresspiegels. Aber wenn Lebenswege verstellt sind, wenn Menschen das Gefühl haben, abgehängt zu sein, dann kann daraus ein Zündstoff entstehen, der Menschen zu in alles Mögliche treibt, ja. Entweder nach rechts oder in die Kriminalität oder in den absoluten Frust, in die Selbstwut. Und deswegen sage ich, man darf auf keinen Fall so eine Haltung haben nach dem Motto, ja, Klimaschutz machen wir jetzt, um die Armen kümmern wir uns um 10 Jahren, die kriegen dann in 10 Jahren mehr Geld. Das ist ja immer noch rechtzeitig genug. Das geht nicht. Deswegen sage ich, jede Regierung mit der Union wird dieses soziale Thema nicht in Angriff nehmen, weil das sehen wir jetzt, selbst der kleinste soziale Fortschritt wird von denen ausgebremst. Und deswegen schon allein mit Blick auf den sozialen Kipppunkt kann Schwarz-Grün die Probleme nicht lösen.
Also neue linke Mehrheiten, also sozial-ökologische Transformation. Jetzt weiß ich nicht, als Sie das Buch geschrieben haben, kann ich mir kaum vorstellen, dass ein so doch konstant in Umfragen absehbare tatsächliche Mehrheit für eben diese drei Parteien, Grüne, SPD und Linke, so im Bereich des Möglichen auf einmal wieder liegt, oder? Oder war das schon so?
Nee, als ich angefangen habe, für die Idee neue linke Mehrheiten zu werben, da haben mich die Leute behandelt, als ob ich eine Rechenschwäche hätte. Ich musste dann immer erklären, nee, ich beherrsche schon die Grundrechenarten. Ich übe auch Kopfrechnen mit meiner Tochter im zweistelligen Bereich. Ich kann Umfragenergebnisse zusammenzählen. Meine Überzeugung ist nur, Politiker sollten nicht einfach mit dem Taschenrechner vor Umfragen sitzen und dann schauen, oh, was geht, was geht nicht, das machen wir jetzt, sondern meine Aufgabe von Politik ist schon auch, Ideen zu haben, wohin die Reise gehen soll. Und wenn uns die letzten 2, 3 Jahre eins gelehrt haben, dann doch das. Es ist unglaublich viel Bewegung in den Umfragen. Also wenn man mal erinnert, als Martin Schulz Kanzlerkandidat wurde, hat er innerhalb kürzester Zeit 10% zugelegt, ohne dass Grüne und Linke verloren haben. Er hat dann auch innerhalb kürzester Zeit diese 10% wieder verspielt. Aber ich will nur sagen, da ist sehr, sehr viel drin an Bewegung. Die Grünen waren vor 2,5 Jahren sogar noch hinter der Linken. Also es kann ganz viel passieren, im Schlechten wie im Guten. Und gerade wenn die Situation so offen ist, kann man nicht einfach so weitermachen wie bisher.
Sie äußern sich ja im Buch auf jeden Fall sehr, sag ich mal, erfreut oder ganz angetan vom neuen Parteiführungsduo der SPD, Saskia Esken, Norbert Wolter-Borjans. Wie ist so der Kontakt zu denen? Also tauschen sich mit denen viel aus? Haben alle die Handynummern voneinander sowieso?
Ja, das natürlich. Als ich angefangen habe mit Schreiben, das ist ja erst die Bemerkung zu den beiden, ist so erst im letzten Lektorat noch mit reingekommen, weil das Buch war ja quasi schon vorher fertig, bevor diese Entwicklung da war. Ja, das ist kein Geheimnis. Wir hatten bei verschiedenen Anlässen schon am Rande miteinander gesprochen. Ich habe beiden auch das Buch geschickt. Wir treffen uns demnächst auch zum gemeinsamen Essen. Also da gibt es ein gutes Verhältnis und zumindest ja auch einen kurzen Draht, wenn mal was besprochen werden muss.
Und zu wem ist der Draht kürzer? Zu Robert Habeck oder zu Annalena Baerbock?
Ich habe mit beiden sehr angenehme Gespräche gehabt. Annalena Baerbock ist im Bundestag, deswegen sieht man sich häufiger und hat auch schon die ein oder andere Initiative da zusammen gemacht. Aber würde sagen, jetzt bei beiden Doppelspitzen gibt es ein sehr entspanntes Verhältnis und auch mal kurzes Miteinander reden, wenn Not am Mann ist.
Und glauben Sie, die lassen sich dafür begeistern, für die Inhalte, auf die wir jetzt gleich zu sprechen kommen, die eben so eine neue linke Mehrheiten ausmachen würden? Oder sind die schon total auf diese schwarz-grün-alter Neoliberalismus mit ein bisschen ökologischem Antlitz Fährte gesetzt?
Das Führungspersonal von betroffenen Parteien sollte natürlich miteinander reden können, aber ich sag mal so, das wird nicht zwischen Parteipolitikern entschieden, sondern ob es neue linke Mehrheiten gibt oder nicht, wird am Ende in der Gesellschaft entschieden. Das ist auch mein Ansatz zu sagen, es muss zuallererst eine gesellschaftliche Stimmung geben, die Druck macht für die notwendige sozialökonomische Veränderung, weil wir können sehr viel untereinander erzählen und auf Sachen verständigen. Ein wirklicher sozialökologischer Systemwechsel wird unglaublichen Gegenwind bekommen von verschiedenen Lobbygruppen. Und das heißt, das wird man nur durchhalten, wenn es in der Gesellschaft einen positiven Druck gibt, der einen nach vorne treibt. Und deswegen genauso, also mein Gefühl ist, dass da einiges möglich ist, aber am Ende wird das zuallererst in der Gesellschaft und in Bewegungen entschieden.
Ich lese Ihnen mal ein etwas längeres Zitat vor, aber es lohnt sich, dranbleiben. Ulrike Baureitel, meine Kollegin beim Freitag, hat vor nicht allzu langer Zeit geschrieben, die grundsätzlichen Entscheidungen sind nicht parteitaktischer Art, sondern sie betreffen den Umbau der Industriegesellschaft. Soll er systemaffin mit allen Rücksichten auf Kapitalinteressen organisiert werden, moderat sozial abgefedert oder fundamental mit wachstumshemmenden und eigentumskritischen Impulsen? Und dann kommt meine Kollegin Ulrike Baureitel zu dem Schluss, so wie sich die Lage darstellt, steht keine einzige der möglichen Koalitionen für Letzteres, also für die fundamental wachstumshemmenden und eigentumskritischen Impulse. Und zwar, weil die SPD der alten Industrie nachträumt und die Grünen die Eigentumsfrage schon lange nicht mehr stellen. Das für Sie Charmante daran ist ja, dass die Linke da nicht genannt wird.
Das ist ja auch, also in dieser Frage, die Eigentumsfrage zu stellen, das andere Wirtschaften ins Gespräch zu bringen, das ist natürlich auch zentrale Aufgabe von Linken, genau in unserem bei Neue Linke Mehrheiten. Ich sehe es ein bisschen differenzierter, weil das zitiere ich auch im Buch. Es gab auch Texte von Sozialdemokraten, die sehr wohl über Gemeinwohlökonomie sprechen. In Berlin hat immerhin Rot-Rot-Grün zusammen den Mietendeckel eingeführt, was ja schon auch eine krasse Kampfansage an die Kapitalseite ist, die ja jetzt auch alles versuchen, um den zu kippen, und sei es juristisch mit ihren Helfershelfern bei AfD und CDU, die dagegen klagen. Also will nur sagen, klar, die Eigentumsfrage zu stellen, wo es notwendig ist, das sind wir als Linke, das ist eine ganz, ganz zentrale Funktion. Was ich echt schwierig finde, wenn man über so Politikwechsel redet, ist Sozialpolitik, Steuerpolitik, Ökologie. Da gibt es ein großes Interesse und da wird viel drüber diskutiert und da gibt es viele Foren. Wenn es um Wirtschaftspolitik geht, merke ich, oft gibt es noch ein ganz großes Desinteresse. So, da wird schnell weiter geblättert in der Seite, weiter zum Feuilleton oder so, ja, wenn es um Wirtschaftsfragen geht. Aber dort werden die Weichen gestellt. Ich beschreibe es wie folgt. Ich glaube, dass jede sozialökonomische Wende notwendigerweise zugleich unter dem Anspruch, also es geht zugleich um mehr und weniger als Kapitalismuskritik. Warum? Um weniger, weil jede Maßnahme, mit der man beginnt, unter dem Anspruch zurückbleibt, den Kapitalismus zu überwinden. Zugleich geht es schon darum zu schauen, welche Weichen muss man wie stellen, um postkapitalistische Produktionsweisen zu stärken. Um das mal praktisch zu machen, Man könnte ja sehr wohl in einer Regierung entscheiden, dass bei öffentlichen Vergaben Formen von solidarischer Ökonomie, Kooperativen, Genossenschaften etc. deutlich bevorteilt werden und gestärkt werden. Wäre eine Option, Leuten zu helfen. Oder man könnte in der Sozialpolitik sagen, also wer eine Kooperative startet, bekommt, wird von allen Schikanen freigesetzt, bekommt besondere Unterstützung in Form von Grundeinkommen, Mindestsicherung etc., um einfach sowas zu bestärken. Oder man kann so handhaben wie jetzt, dass derjenige, der am meisten die Preise treibt, dass der die öffentlichen Aufträge gibt. Das wäre der falsche Weg. Und da gilt es immer wieder auszuloten, wo kann man wie die Kräfteverhältnisse verschieben, weg von profitorientierten Wirtschaften hin zu gemeinwohlorientierten Wirtschaften und zu solidarischer Ökonomie.
Auf dem Weg hierher ins Büro, gleich hier vorne auf dem Bundestagsflur in der Ecke, stehen zwei Banner der Linkspartei oder der Linksfraktion. Steht drauf, Gesundheit ist keine Ware, beziehungsweise dann auch nochmal eine Ansage in Richtung, was in Sachen Pflege notwendig ist. Ich habe mir sagen lassen, die stehen da auch nicht erst seit jetzt Ausbruch der Corona-Krise. Das ist ein Aspekt, der im Buch genannt wird. Sie nennen am Ende ganz viele Beispiele, was sich konkret tun soll, was sich tun kann, was so neue linke Mehrheiten bedeuten, ne? Also soziale Garantien für alle. Aber ein jetzt nochmal anderes Feld, ein ganz interessantes Feld sind die Potenziale der Digitalisierung. Muss ich vielleicht sagen, Sie haben vor nicht allzu langer Zeit eine Schrift mit Genossinnen herausgegeben, die heißt Digitale Demokratie statt Herrschaft der Monopole. Unser Autor Thomas Wagner am Freitag hat einen sehr lobenden Artikel damals geschrieben, in die digitale Offensive hieß der, und er kommt zu dem Schluss, der Kampf gegen die Internetgiganten und so die Digitalpolitik ist prädestiniert, alte linke Gräben, und er meint damit dezidiert so alte linke Gräben auch in der Linken, in der Partei, in der gesellschaftlichen Linken vielleicht zu überwinden. Hat er recht, und warum ist das so und was steht in dieser Schrift drin in zwei Sätzen für jeden, der jetzt nicht sozusagen voll drin steckt in Sachen digitaler Kapitalismus?
Ja, total recht. Also, und worum es uns fallen geht, ist die Möglichkeiten, die Digitalisierung bietet, zu nutzen und dafür zu sorgen, dass die Früchte des Fortschritts allen zugutekommen. Zugleich wissen wir, wenn es so läuft wie jetzt, wird es zu Nutzen von großen Internetgiganten geben, die alles dominieren und eher zu mehr Überwachung, zu mehr Ausbeutung etc. führen. Deswegen schlagen wir antimonopolistische Bündnisse vor, auch um die Riesenmacht von Google, Amazon und Co. Zu brechen.
Wenn wir jetzt nochmal weggehen von der Digitalisierung und so mal ganz bodenständig auf die kommunale Ebene kommen. Sie haben gerade schon Rot-Rot-Grün in Berlin angesprochen und im Buch heißt es also Beispiele für solche neuen linken Mehrheiten, für sozialökonomische Transformationsansätze. Die kann man zum Beispiel in Berlin, in Erfurt oder Barcelona sehen. Barcelona unter der Bürgermeisterin Ada Colau. Aber reden wir mal über Erfurt. Da ist Bodo Ramelow jetzt Ministerpräsident. Wenn man, wie sie das ja möchten, sich ans Regieren macht, wenn man bereit ist zum Regieren, heißt das denn auch, dass man einem AfD-Kandidaten bei der Wahl zum Landtagsvizepräsidenten halt eine Stimme geben muss? Hätten Sie es genauso gemacht wie er?
Nein, als ich davon erfahren habe, habe ich auch erstmal geflucht und war froh, dass niemand im Zimmer war, der das gehört hat. Ich habe dann mit Bodo Ramelow telefoniert, der hat mir sein Dilemma erklärt. Es hat was damit zu tun, dass die Richterwahlausschüsse blockiert werden. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich nicht in seinem Dilemma bin, aber auch nach allem, was er mir erzählt hat, würde ich sagen, ich hätte auch mit diesem Wissen immer anders entschieden. Für mich kommt nicht in Frage, einen AfDler zu wählen. Es gibt einen Punkt, wo ich mir mit Bodo Ramelow einig war. Das ist eine Besonderheit, die aus dieser ganz speziellen auch Gesetzeslage in Thüringen resultiert. Bodo würde selber auch sagen, das darf auf keinen Fall eine Blaupause werden für irgendwelche anderen Wahlen. Und wir als Linke haben auch klar gesagt, für uns gilt kein Handschlag den Nazis und auch keine Stimme für die AfD.
Aber wenn Sie regieren möchten, dann muss ich jetzt fragen, was glauben Sie denn, wie großer Teil der Parteimitgliedschaft der Linken will das auch und wie großer Teil will das nicht, weil wir sind ja nicht allzu viele Tage nach einer Strategiekonferenz in Kassel, die medial ganz bestimmt nicht in ihrem Sinne für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Da ging es um lieber Staatsknete abgreifen und sie dann so in Richtung Antifa umlenken. Also wie repräsentativ sind solche Stimmen, die sagen, ey, in diesem System kann man überhaupt nicht mitregieren und was verändern?
die Frage, wie regieren wir und was bringt uns das, ist ja eine, die die Linke schon sehr lange beschäftigt und umtreibt. Mein Eindruck ist, dass wir eigentlich gerade, also da in der Breite der Parteien einen Schritt weiter sind. Es gab lange Zeiten, da wurde das so ganz von allen Seiten pauschal. Die einen haben gesagt, unbedingt regieren, die anderen auf gar keinen Fall, unbedingt Opposition und Bewegungsorientierung. Und ich finde, in der Praxis der Partei hat sich was verändert, nämlich, dass diese Gegenüberstellung Bewegungsorientierung machen die einen und die anderen wollen unbedingt regieren, verändert hat, sondern dass eher zusammengeführt wird in dem Ansatz Regieren in Bewegung. In Berlin, finde ich, wird das sehr gut praktiziert. Was meint das? Das heißt, wir wissen, dass man in der Regierung dann besonders gut ist, was durchzusetzen, wenn es Themen, wenn es auf der Straße und in der Gesellschaft Druck für ein Thema gibt. So, ich will das nochmal verdeutlichen am Mietendeckel. Das wäre am Anfang der Wahlperiode unmöglich gewesen, den in der Koalition durchzusetzen. Dann gab es diese großartigen kämpferischen Mieterinitiativen, die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die ein gesellschaftliches Problembewusstsein befeuert hat, dass selbst bis hin in die FDP-Wählerschaft die Leute gesagt haben, naja, stimmt, den Mietern, wenn man denen mit Enteignung droht, passiert ja nichts. Und diese Stimmung hat dann dazu geführt, dass die eine rot-rot-grüne Landesregierung auch über sich selber hinauswachsen konnte. So funktioniert also auch eine Radikalisierung nach links an einer konkreten Sachfrage, wo man am Ende sogar die Eigentumsfrage stellen kann. Und so geht Regieren in Bewegung. Was der vollkommen falsche Weg wäre, ist, das getrennt zu behandeln. Da ich immer ganz im engen, regelmäßigen Austausch mit den verschiedensten Bewegungen stehe, kann ich nur sagen, für die meisten Bewegungsakteure ist die Frage Regieren oder Bewegung auch eine total abstrakte, absurde Debatte, weil die Fridays for Futures sagen, na schön, dass ihr bei den Demos hinter unseren Transpis mitlauft, wir erwarten, dass ihr ein ordentliches Klimapaket packt. So, Seebrücke oder Sea-Watch sagen, ja super, dass ihr uns hier unterstützt und mit vor Ort seid, aber sorgt bitte dafür, dass Typen wie Horst Seehofer längste Zeit Innenminister gewesen sind, weil der behindert unsere Arbeit, wenn wir die Menschen gerettet haben. So, wie verhindere ich, dass Leute wie Horst Seehofer Bundesinnenminister wären? Ja, nur indem ich dafür sorge, dass die Union aus der Regierung rausfliegt. Das klappt nur, wenn wir andere Mehrheiten haben. Und so kann man das jetzt weiter durchdeklinieren. Gerade Bewegungsanliegen werden immer, also müssen auch immer eine Regierung kritisieren und sagen, wir wollen mehr, das reicht uns nicht. Aber die erwarten natürlich, dass wir unseren Job machen. Und zu unserem Job machen gehört, nicht nur die richtigen Losungen zu haben, sondern in diesen Zeiten wird auch eine Linke daran gemessen, was sie unterlässt, um möglicherweise was durchzusetzen und was sie wirklich durchsetzt.
Fridays for Future, die Netzwerke solidarischer Städte, Unteilbar, sie nennen die ja im Buch auch sehr ausführlich und schreiben denen auch diese jetzt schon gerade durchgeklungene Art von einer neuen Radikalität zu. Wenn man jetzt mal das, was massenmedial von dieser Strategiekonferenz in Kassel transportiert worden ist, denkt sich nicht der Außenstehende, ja gut, Radikalität, alles nett, aber irgendwie, wenn da jemand witzelt über das eine reiche Prozent erschießen, ist in der Linken dann nicht irgendwie in der Mitgliedschaft eine, ja, ein bisschen obskur anmutende und auch altbackene Art von Radikalität, die eben nicht sich widerspiegelt in dem, was eben Bewegungen wie Fridays for Future repräsentieren, so, die damit nicht deckungsgleich ist?
Weil das hier jetzt nochmal zitiert wurde, der Wortwechsel in Kassel, der war natürlich vollkommen daneben und die Beteiligten haben sich auch sehr deutlich entschuldigt, haben gesagt, dass das ein Fehler war, haben nochmal ausgeführt, dass sie komplett missverstanden worden sind und so weiter. Ich würde nur sagen, ich fand den daneben, aber die Akteure haben sich entschuldigt, also, was das anbelangt. Ich finde, entscheidend ist nicht Radikalität um der Radikalität willen, sondern um zu schauen, inwieweit gibt es auch eine Bereitschaft zum Konflikt. So. Und wer halt heutzutage als NGO auf dem Mittelmeer unterwegs ist, um Menschenleben zu retten, folgt ja einem zutiefst humanistischen Grundansatz. So, da muss man kein Sozialist sein, kann man auch als Christ sagen, ich möchte nicht, dass ein Mensch vor unseren Augen ertrinkt. Und zugleich riskieren die halt lange Gefängnisstrafen. Also sind bereit, einen Konflikt einzugehen, aber nicht, weil sie unbedingt Krawall wollen. Also auch wenn man sich die Biografien anschaut von den Kapitäninnen, die jetzt damals noch mit Salvini angelegt haben, die sind ja nicht Berufsrevolutionärinnen, sondern das sind welche, die gesagt haben, nee, ich will nicht, dass hier ein Mensch stirbt, mir ist das Thema wichtig, ich gehe da rein. Okay, und wenn ich dafür ins Gefängnis muss, das nehme ich auf mich, aber ich mache das dann auch öffentlich. Und so kann man das runterdrücken. Die Fridays for Futures riskieren Schulverweise, aber auch nicht, weil sie irgendwie sagen, ey super, Schule ist schlecht, sondern weil sie sagen, nee, mir ist dieses Anliegen ganz wichtig. Und ich würde sagen, diese Bereitschaft zum Konflikt verweist eher auf eine Dringlichkeit der Probleme und auch auf ein Versagen, sag ich mal, der bisher Regierenden, diese Probleme in all ihrer Dringlichkeit in Angriff zu nehmen.
Mein Name ist Sebastian Puschner, ich arbeite für die Redaktion der Wochenzeitung Der Freitag und unterhalte mich hier mit der Parteivorsitzenden der Linken, Katja Kipping, über ihr Buch Neue linke Mehrheiten. Eine Einladung. Und Frau Kipping, ich habe Ihnen eine aktuelle Ausgabe des Freitags mitgebracht, aber bevor Sie die bekommen, schlage ich sie hier nochmal auf und lese Ihnen nochmal was vor. Alle Texte aus dem Freitag, die ich hier zitiere, finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, übrigens in den Shownotes zu diesem Podcast. Unsere Freitag-Autorin Katrin Gerloff hat sich eben mit dem Dilemma Ramelows in Thüringen, Stichwort AfD-Mann als Landtagsvizepräsident, auch mit der Strategiekonferenz beschäftigt. Und sie schreibt da: Bodo Ramelow musste einen Landtagsvizepräsidenten der AfD wählen. Er hätte es anders gewollt, hätte anders handeln dürfen. Leider funktioniert Politik so nicht. Ramelow für sein Agieren jetzt, da er Ministerpräsident ist, zu verurteilen, ist eine eindimensionale Art, auf die Welt zu schauen. Vielen Linken, und darüber möchte ich sprechen, vielen Linken ist Mehrdeutigkeit ein Gräuel. Die Welt muss erklärbar sein, ihre Newtonschen Gesetze heißen oft, hier fällt man schneller und tiefer. Frau Kipping, was Katrin Gerloff da im Freitag schreibt, dass gerade vielen Linken Mehrdeutigkeiten ein Gräuel sind, ist da was dran?
Ist auf jeden Fall sehr klug formuliert. Dieser konkrete Fall ist wirklich schwierig, weil ich glaube, du kommst natürlich in der Zahl, also das Gegenmodell wäre ja jetzt irgendwie absolute Prinzipienlosigkeit und permanent das Fähnchen nach dem Wind hängen und seine Statements immer danach ausrichten, was gerade in Umfragen wie gefragt ist, und dann bist du halt nicht, machst du nicht Politik, sondern finde ich, das ist dann nur noch hinterherhecheln nach Umfragen. Das wäre das Gegenmodell, das nenne ich Opportunismus, und ich würde sagen, es gibt genügend Opportunisten in der Politik, das wäre jetzt nicht mein Ansatz. Aber in der Tat, ich habe das ja versucht, im Buch an einigen Stellen auch aufzuarbeiten, es wäre so einfach zu sagen, wir als Linke wollen uns auf keinerlei Probleme einlassen. Wir wollen einfach klar unsere Losung sagen und unsere Haltung. Man will nicht irgendwie sich auch nur in die Nähe von Kompromissen begeben. Das klingt erstmal gut, hat aber womöglich eben auch den Effekt, dass man gewisse Sachen unterlässt. Und in einer Zeit, wo soziale Krise, Militarisierung und Klimakrise so sehr danach schreien, dass es wirkliche Lösungen gibt, ist das natürlich auch eine Unterlassungssünde, die man dann begeht. Und hinzu kommt jetzt noch, in Zeiten, wo irgendwie völkische Rechte zunehmend nach der Macht greifen, ist die Frage, wie verhindern wir, dass die Macht mit allem, was an Staatsgewalt auch dranhängt, in die Hände von völkischen Rechten gerät? Und wie schaffen wir es, dass der fortschrittliche Teil zusammen über 50% kommt? Eine Frage, der man sich nicht entziehen darf.
Sie wollen ja raus aus, und das jetzt muss ich jetzt zum Abschluss nochmal fragen, raus aus den Abwehrkämpfen sozusagen, aus den bloßen Abwehrkämpfen gegen solche völkischen rechten Kräfte, hin zum Gestalten, hin eben zur sozial-ökologischen Transformation, auch eben hin zum Regieren, womöglich eben in solch grün-rot-roten Bündnissen. Es gibt da ganz am Anfang ein Zitat, lustigerweise von einem unter anderem Mikrobiologen, der für die Vorbeugung von Infektionskrankheiten durch Impfung viel getan hat, Louis Pasteur.
War von prognostischer Weitsicht. Ich habe lange, um es mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir haben lange in unserem Team diskutiert, ob man in einem politischen Buch jemanden mit so einem eher naturwissenschaftlichen Hintergrund als Zitat nehmen darf. Ich habe dann gesagt, weil es trifft sozusagen das Zitat so sehr unsere Aufgabe, dass man das machen darf, ist jetzt natürlich Zeiten von Corona, von prognostischer Weitsicht gewesen.
Also Impfgegner werden sie damit ja erstmal nicht abholen und Gegnerinnen. Aber das Zitat, das Glück lacht nur dem gut vorbereiteten Geist. Und wenn man dann aber weiterliest, dann kommt man später gegen Ende zu einem Zitat, da schreiben sie selbst: Wir sind nicht perfekt vorbereitet, aber angefangen wird immer mittendrin. Also was jetzt? Ich meine, gut vorbereitet ist grün-rot-rot ja jetzt nicht so ganz unbedingt. Und eigentlich lacht das Glück nur dem, der gut vorbereitet ist, aber angefangen wird immer mittendrin.
Ja, das ist ja eine Bewegung und vielleicht sind da auch die verschiedenen Akteure selber in unterschiedlichen Stadien. Für mich war schon die Arbeit des Schreibens und das Diskutieren des Buches mit verschiedenen Akteuren für mich natürlich eine Art der Vorbereitung gewesen, um die eigenen Argumente zu schärfen und nochmal Gedanken sich zu machen, okay, wo haben wir echte Leerstellen, wo haben wir wirkliche Baustellen, was das anbelangt. Also das wird auch immer Ungleichzeitigkeiten in diesem Prozess geben. Das ist halt so, ich würde nur sagen, ich fühle mich nach dem Schreiben dieses Buches und nach der Diskussion des Buches mit ein paar Leuten, also zum Beispiel habe ich es ja mit Lars Klingbeil, der jetzt in der SPD nicht als wirklich, also als so richtiger Linker gilt, sondern eher Zentrist oder sogar Seeheimer zusammen diskutiert. Und fand schon interessant, was da auch in der SPD gerade in, was da für eine Bewegung gibt. So, also deswegen würde ich sagen, das ist ja auch eine Form des Vorbereitetseins. Aber man muss halt anfangen, darüber zu sprechen, es denkbar zu machen, womöglich auch Konzepte zu entwickeln, auch wenn die Situation nicht optimal sind. In meiner Partei sagen zum Beispiel manche, ja, über sowas können wir nur reden, wenn die Linke sicher im zweistelligen Bereich über viele Jahre ist. Jetzt finde ich auch, die Linke muss unbedingt zweistellig werden und wer möchte, dass ernsthaft Mitte, Links und Neue Linke Mehrheiten kommen, muss dafür sorgen, dass die Linke zweistellig wird. Zugleich kann ich mich doch nicht hinsetzen und warten, bis wir irgendwann mal in den Umfragen von alleine im zweistelligen Bereich sind, bevor ich dieses Projekt in Angriff nehme, weil die nächsten Bundestagswahlen werden unter einer zentralen Fragestellung stehen. Was folgt auf die GroKo? Und jetzt kann passieren, dass diese Frage allein mit der Frage nach Köpfen beantwortet wird. Also Baerbock oder Merz, keine Ahnung, Laschet oder Habeck oder doch Olaf Scholz, dann wird es nur eine Diskussion um neue Köpfe, die aber womöglich gar nicht so viel ändern. Ich finde, wir müssen dafür sorgen, dass es schon eine Auseinandersetzung um den Kurs wird. Was folgt auf den Kurs der GroKo? Und in diesem Kurs hat die Linke eine ganz wichtige Funktion, für eine andere Wirtschaftsordnung zu streiten, die Bereitschaft, sich mit Konzernen anzulegen und die absolute Dringlichkeit zu sagen, Klimawandel muss so ausgestaltet sein, dass es nicht von den Ärmsten bezahlt wird, sondern muss Hand in Hand gehen mit sozialen Garantien.
Und wo ist bei der Linken Ihre Position? Wo ist Ihre Aufgabe in der Zukunft? Weiter im Parteivorstand?
Ja, das ist die Frage. Ja, die bekomme ich ja seit ein paar Monaten immer wieder gestellt. Ich habe für mich einen klaren Zeitplan, den habe ich auch in die Partei hinein kommuniziert. Dahinter steht ganz einfach, dass wir haben uns jetzt bei anderen Parteien angeguckt, was passiert, wenn es da eine sehr lange, ausschließliche Debatte um Personal gibt. Das hat jetzt den anderen Parteien nicht so gut getan. Wir wollen die Phase der Personaldebatte auf eine kürzere Zeit vor dem Bundesparteitag reduzieren und deswegen ist heute nicht der Tag, wo ich über meine ganz persönlichen Pläne in Form von Posten spreche. Was ich aber schon sagen kann, ist, ich werde in welcher Funktion auch immer für diese Idee, neue linke Mehrheiten, um einen sozialökonomischen Wandel umsetzen zu können, mich einsetzen. Und um vielleicht nochmal den Fortschritt, den wir als Partei dabei auch gehen müssen, möglichst einfach auf den Punkt zu bringen. In der Linken ist in aller Breite klar, wozu wir immer Nein sagen werden, nämlich zu Krieg, Privatisierung und Sozialabbau. Das steht fest und daran sollen sich auch alle gebunden fühlen. Die nächste Herausforderung, die aber vor uns steht, ist uns zu fragen und zu schauen, wie schaffen wir es, dass im Bundestag eine Mehrheit auch Ja sagt zu den Dingen, die so dringend sind, wie Klimaschutz, sozialer Schutz und Friedenspolitik.
Mein Name ist Sebastian Puschner. Ich habe statt in Leipzig hier im Bundestagsbüro in Berlin mit Katja Kipping gesprochen über ihr Buch Neue linke Mehrheiten, eine Einladung. Und wenn Sie noch mehr von Katja Kipping hören möchten, dann müssen Sie jetzt beispielsweise bei Spotify einfach ein bisschen nach unten scrollen. Da finden Sie nämlich bei den Freitag-Podcasts ein Gespräch, das mein Kollege Pepe Egger geführt hat mit Katja Kipping und dem Multimillionär Josef Rick. Da ging es um Steuerpolitik. Viel Spaß dabei und vielen Dank, Katja Kipping.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das war der Freitag-Podcast mit einem Gespräch zwischen Katja Kipping und Sebastian Puschner. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wenn dem so ist, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Weitere Artikel aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag finden Sie auf freitag.de.